Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute lesen wir das erste Kapitel von Jesaja, aber noch nicht das ganze erste Kapitel, sondern nur die ersten vier Verse. Und ich fange direkt mal an. Visionen Jesajas, des Sohnes des Amos, der über Juda und Jerusalem geschaut hat, in den Tagen des Usia, des Jotam, des Ahas, des Hiskia, der Könige von Juda. Und ich habe mich ziemlich herumgeschlagen, ehrlich gesagt, mit Jesaja. Das klingt irgendwie komisch. Also ich wusste nicht, wie ich das richtig anfassen sollte, wo ich ansetzen sollte, um darüber zu sprechen, weil das ist etwas anderes, als Matthäus zu lesen und dann zu fragen, ja, warum schickt Gott Sterndeuter? Und das ist so dicht und so tief, ich habe da gar keinen so richtigen Halt dran bekommen. Bis mir dann eines Morgens einfiel, ja, ich könnte einfach im Buch Jesaja untersuchen, was wir da über Gott erfahren, also wie Gott ist, wie er sich offenbart, was er uns sagt und zeigt über sich. Und das möchte ich jetzt auch hier in diesen ersten vier Versen machen. Und wir lernen in diesem ersten Vers, dass Gott Visionen gibt. Also Visionen klingt so ein bisschen irre, aber das sind göttliche Offenbarungen. Und warum macht er das? Naja, weil Gott will, dass die Menschen umkehren, also Israel in dem Fall. Er will, dass sie wieder sein Volk werden. Er will, dass sie seine Söhne werden, also seine Kinder. Ich lese mal weiter, Verse 2 bis 4. Hört ihr Himmel, horch auf, Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Söhne großgezogen und emporgebracht, doch sie sind mir abtrünnig geworden. Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, der Brut von Übeltätern, den Söhnen, die Verderben bringen. Sie haben den Herrn verlassen, den Heiligen Israels verschmäht und ihm den Rücken zugekehrt. Was erfahren wir hier über Gott? Wir erfahren zuerst einmal, dass Gott Söhne, heißt es im Text, großgezogen und emporgebracht hat. Und was ist hier eigentlich der Vorwurf? Es geht nicht darum, dass Israel ein einzelnes irgendein Verbrechen begangen hat, irgendeine Sünde, sondern ein globaler Vorwurf, nämlich, dass Israel die Beziehung zu Gott verlassen hat. Und Sünde, die einzelnen schlechten Taten, sind nur Ausdruck dieses Verlassens der Beziehung mit Gott. Also Israel hat die Beziehung zu Gott gekappt. Sie hat die Beziehung verlassen, ist da weggegangen. Und im Text wird auch das Volk Israel bezeichnet als Kinder, die Gott großgezogen und emporgebracht hat. Ich habe Söhne großgezogen und emporgebracht, und sie sind mir abtrünnig geworden. Also was ist damit gemeint mit diesem großgezogen und emporgebracht? Also, dass er sie aus Ägypten herausgeführt hat, dass er sie in der Wüste versorgt hat. Er hat ihnen dann das Land gegeben. Und er hat das Volk bewahrt, trotz allem, was danach geschehen ist, nachdem sie im Heiligen Land angekommen waren. Und er hat sie eben nicht nur versorgt, sondern er hat ihm auch eine besondere Stellung gegeben, also emporgebracht. Er hat das Volk Israel als sein Volk erwählt, als Bundesvolk, als Empfänger der Offenbarung und als Bewohner des verheißenen Landes. Und das bedeutet ja, das Volk Israel hat eben sehr viel empfangen, und wer viel empfangen hat, trägt auch eine besondere Verantwortung. Und das hat mich an etwas erinnert, das im Lukas-Evangelium steht, Lukas 12, 48. Ich zitiere, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen. Also das ist ein Prinzip, das wir auch im Neuen Testament wiederfinden. Gott will eben, dass seine Kinder, also in der New International Version steht nicht Sons, sondern da steht Children, also dass seine Söhne, seine Kinder bei ihm sind, in einer Vater-Kind-Beziehung zu ihm stehen. Das ist das, was Gott von uns will. Und wie das genau aussieht, sagt der Text interessanterweise auch, weil dann im dritten Vers, der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Also diese Tiere wissen genau, wem sie vertrauen. Sie sind treu. Sie sind in so einer demütigen Haltung von Unterordnung. Und damit vergleicht eben dieser Text das Volk Israel, dass sie selbst das, was Tiere intuitiv wissen, dass sie das vergessen haben, wer ihr eigentlicher Herr ist. Und dann diese interessanten Wörter im zweiten Teil des dritten Verses: Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Was bedeutet das eigentlich, Erkenntnis, Einsicht? Und Erkenntnis, da steht im Hebräischen das Wort Yada. Und das ist ein sehr breit gefächertes Wort. Das bedeutet nicht nur reines Wissen, sondern es bedeutet auch so eine lebendige Beziehung und Vertrauen haben. Also es ist nicht so, wie wir Erkenntnis gebrauchen, sondern es ist ein wirklich ja, lebendiges Verstehen und in einer Beziehung, in einer vertrauensvollen Beziehung sein. Zum Beispiel im Alten Testament, in Genesis, wenn steht, Adam erkannte Eva, also auch dieses Erkennen im Sexuellen, wo oft ja der Geschlechtsverkehr gemeint ist, da steht auch Yada. Also das ist auch interessant, weil das auch zeigt, wie im Alten Testament Sexualität verstanden wurde, nämlich als etwas sehr Tiefes, als, ich hatte ja gerade gesagt, Yada bedeutet auch lebendiges Vertrauen und eine lebendige Beziehung haben. Also da ist Sexualität nicht einfach irgendein Akt, sondern es ist die tiefste Form menschlicher Beziehung. Das ist etwas Ganzheitliches, das ist auf gar keinen Fall nur körperlich. Das Körperliche ist einfach nur ein ganz kleiner Aspekt davon, sondern es geht um totale persönliche Nähe, die zwischen Adam und Eva dann bestand. Und das ist eben das, was auch Gott von uns will. Und wir finden diese Wörter auch zum Beispiel in Sprüche sehr häufig. Ich lese mal vor, Sprüche 1, 7. Die Furcht des Herrn ist Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Erziehung. Also hier haben wir auch das Wort Erkenntnis, Yada. Und dann das zweite Wort war Einsicht. Das heißt Binla auf Hebräisch. Und das ist das, was aus der Erkenntnis folgt. Also daraus wird das mal etwas verstanden hat und was weiß und diese lebendige Beziehung und das Vertrauen hat, folgt, dass man bestimmte Zusammenhänge versteht, dass man richtig urteilt, dass man Konsequenzen einschätzen kann. Also ein ganz stumpfes Beispiel, wenn du weißt, dass Rauchen schädlich ist, dann ist das eine Erkenntnis. Wenn du aber dann das auf dich beziehst und verstehst, okay, ich muss jetzt aufhören zu rauchen, dann ist das Einsicht. Binla. Und das Problem mit Israel ist eben, dass sie keine Erkenntnis haben, die Leute, und auch keine Einsicht. Also keine Erkenntnis, weil Israel Gott nicht mehr als Vater, nicht mehr als Herr anerkennt. Also die Frage, wer ist Gott? Gott ist mein Herr. Das verstehen sie eben nicht, das wissen sie nicht mehr. Und es hat keine Einsicht, insofern als dass Israel nicht begreift, was diese Abkehr eigentlich bedeutet, dieses Abtrünnigsein und wohin das führt. Dann also bezogen analog zu der Frage, wer ist Gott in Bezug auf Erkenntnis, ist das, wenn man keine Einsicht hat, dass sie dann nicht mehr die Frage stellen, ja, was bedeutet das denn für mein Leben, wenn ich mich jetzt abkehre? Was bedeutet das für unser Leben als Volk? Und das finden wir auch wiederum in Sprüche 2, 1 bis 5. Da finden wir genau diese Einsicht und Erkenntnis. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote beherzigst, der Weisheit Gehör schenkst, dein Herz der Einsicht zuneigst, wenn du nach Erkenntnis rufst, mit lauter Stimme um Einsicht bittest, wenn du sie suchst wie Silber, nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn begreifen und Gottes Erkenntnis finden. Also über die Furcht des Herrn habe ich ja schon mal eine Folge gemacht. Das ist nicht zu verwechseln mit Angst, sondern das bedeutet, dass man Gott ehrfürchtig anerkennt, dass man sich seinem Willen unterordnet und dass man seine Heiligkeit und Autorität ernst nimmt. Das kannst du gerne nochmal nachhören. Ich schaue mal nach, in welcher Folge das war. Folge 33, erster Teil, und Folge 36, zweiter Teil. Also da geht es bei der Furcht des Herrn vor allem darum, eine Ehrfurcht gegenüber Gott zu haben, sich ihm zu unterwerfen und seine Heiligkeit, ja, so eine, auf Englisch sagt man awe, also so staunend nach oben zu schauen, zu Gott heraufzuschauen. Und Gottes Erkenntnis bedeutet, dass man Gott wirklich kennt, dass man seine Wege versteht, dass man in Beziehung mit ihm lebt und dass man ein durch Gott geordnetes Leben hat. Und Gottes Erkenntnis bedeutet eben, dass man nach dieser Beziehung strebt, dass man sich nicht abkehrt, sondern dass man immer danach strebt, mit Gott in Verbindung zu sein, dass man ein Verlangen danach hat, ihn besser kennenzulernen, dass man ihn sucht, dass man danach strebt, seine Wege zu verstehen, dass man sein eigenes Leben ihm anvertraut und ihm unterordnet und dementsprechend dann auch sein Leben von Gott ordnen lässt und nicht widerstrebend ist, sondern dass man sich ja wie ein lebendes Opfer, wie Paulus sagt, sich ihm zur Verfügung stellt und sagt, Gott, hier bin ich, mach mit mir, was dein Wille ist, nicht was mein Wille ist. Und das steht auch schon hier in Jesaja. Ich finde das so interessant, weil daraus erfahren wir eigentlich, wie Gott möchte, dass wir leben, dass wir, wie wir auch heute leben sollen. Nämlich ja nicht auf unsere eigene Art und Weise, wie wir uns das ausdenken, sondern wie Gott es eben will. Und heute Morgen habe ich noch weitergelesen in Jesaja und das passt auch sehr gut. Ich lese mal vor, Jesaja 30, Vers 1. Wehe den störrischen Söhnen, Spruch des Herrn, die einen Plan ausführen, der nicht von mir ist, und ein Trankopfer ausgießen, aber ohne meinen Geist, um Sünde auf Sünde zu häufen. Also du kannst viele schöne Pläne machen, aber wenn die nicht Gottes Willen entsprechen, dann kann es sein, dass es eine Sünde ist, auch wenn das eigentlich an sich eine gute Sache wäre. Deswegen, und da komme ich später natürlich auch noch dazu, dieses Thema Warten, auf Gott warten. Auch hier Kapitel 30, das brauche ich gerade spontan, denn ich hatte das gar nicht geplant, aber es passt gerade so gut. Kapitel 30, Vers 15, denn so spricht der Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet, im Stillhalten und Vertrauen liegt eure Kraft. Und danach Vers 18 bis, ja, das ist nur Vers 18. Darum wartet der Herr darauf, euch gnädig zu sein. Darum erhebt er sich, um sich eurer zu erbarmen. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts. Selig alle, die auf ihn warten. Also das ist das, was Gott will. Gott will, dass wir auf ihn warten, dass wir nicht überall irgendwelche Dinge tun, sondern dass wir in Beziehung mit ihm sind und uns von ihm führen lassen. Und das heißt oft warten. Einfach weitermachen mit dem, was man gerade macht oder auch einfach mal innehalten und stillhalten und schauen, wohin Gott uns führt. Und das ist die Frage auch, die ich dir stellen möchte. Lebst du so, wie Gott es will? Ist Gottes Wort maßgebliche Autorität für deine Entscheidung oder ist es etwas, das du dir selber ausdenkst, deine eigenen Pläne? Und mir sind da drei Sachen eingefallen, die ich manchmal höre von Menschen, egal ob Gläubige oder Nichtgläubige, die nicht, glaube ich, dem entsprechen, wie Gott es gerne hätte. Und zwar, wenn man als Frau über seinen Mann bei anderen lästert, bei seiner eigenen Mutter oder bei seiner Freundin. Und in Sprüche 31, 10 bis 12 steht, eine tüchtige Frau, wer findet sie? Sie übertrifft alle Perlen an Wert. Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie und es fehlt ihm nicht an Gewinn. Sie tut ihm Gutes und nichts Böses, alle Tage ihres Lebens. Und das ist manchmal verlockend, besonders wenn man schon länger verheiratet oder zusammen ist. Aber ja, deine Loyalität sollte als erstes natürlich Gott gelten, aber an zweiter Stelle deinem Mann. Und das bedeutet, dass alles, was dich stört oder womit du haderst oder was dir nicht gefällt oder was auch immer, das solltest du ihm sagen und nicht jemand anderem, nicht jemandem Drittem. Ich glaube, damit, das ist schon der Anfang vom Ende, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Also wenn du das gemacht hast, dann tu Buße, kehre um, sprich mit deinem Mann darüber, bitte Gott um Verzeihung und mach das nicht wieder, weil aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es nicht gut ist. Also ich habe das in der Vergangenheit auch gemacht und mit all diesen Leuten bin ich nicht mehr zusammen. Dann der zweite Punkt. Ist dir die Meinung anderer bezüglich deines Aussehens wichtiger als die Meinung Gottes? Da habe ich neulich bei Petrus etwas Tolles gelesen, das kannte ich auch schon vorher, aber neulich habe ich das wieder gelesen und war ganz begeistert von diesen doch sehr klaren Worten. 1. Petrus 3, 3 bis 4. Nicht auf äußeren Schmuck sollt ihr Wert legen, auf Haartracht, Goldschmuck und prächtige Kleider, sondern was im Herzen verborgen ist, das sei euer unvergänglicher Schmuck, ein sanftes und ruhiges Wesen. Das ist wertvoll in Gottes Augen. Ein sanftes und ruhiges Wesen, das ist wertvoll in Gottes Augen. Nicht irgendwelche modischen Kleider, nicht irgendein besonderer Schmuck, nicht irgendwelche riesigen Ketten, nicht irgendwelche 30 verschiedenen Paar Ohrringe oder irgendein dickes Make-up, sondern dass dein Wesen sanft und ruhig ist, dass du ein liebendes Herz hast, dass du ein offenes, großes Herz hast. Das ist das, was Gott wichtig ist. Also wenn du viele Stunden in deinem Alltag vor dem Spiegel verbringst, um dein Outfit zusammenzustellen oder um dich zu schminken, abzuschminken. Das ist ja alles ziemlich aufwendig, um die neuen Dinge auch noch zu kaufen. Das muss man ja ständig wieder kaufen. Mir scheint, dass ja neben der geistlichen Komponente ist es auch einfach nur unpraktisch. Und wem dient es dann eigentlich? Also verdeckst du damit eine Unsicherheit, weil du denkst, du siehst so, wie Gott dich gemacht hat, nicht schön aus? Siehst du müde aus oder bist du blass? Oder es gibt natürlich viele Gründe, aber ich möchte dich mal auffordern, wenn das auf dich zutrifft, diese Gründe mal zu hinterfragen und zu schauen, ob du wirklich diese Art von Kontrolle brauchst über dein Äußeres, über dein Erscheinungsbild oder ob es nicht viel wichtiger ist, wie du im Inneren bist und ja, dass Gott eben das sieht und wie du im Äußeren aussiehst, ist ihm gar nicht wichtig, sondern ihm ist dein Herz wichtig. Das heißt natürlich nicht, dass du total studrig und ungepflegt rumlaufen sollst, aber ich denke, ja, da muss man eine Balance finden. Es ist, denke ich, sehr leicht, einfach gepflegt und freundlich und nett auszusehen, ohne besonders viel Aufwand zu betreiben. Und ich habe da auf frugales Glück eine Podcast-Folge auch mal zu gemacht über Make-up. Ich schaue mal nach, wie die hieß. Die hatte, glaube ich, auch einen ganz schmissigen Titel. Ja, die hieß Ungeschminkt schön, 8 Gründe, um auf Make-up zu verzichten. Artikel, ich sehe den gerade hier, fängt an mit: Frauen unter 30 brauchen kein Make-up und bei Frauen über 30 ist es eh zu spät. Also ja, ich verlinke den in den Shownotes, beziehungsweise ja in dem Beitrag. Es gibt eigentlich in den Shownotes nur einen Link, aber es gibt ja zu jeder Folge einen Beitrag oder Eintrag in einem Beitrag auf Mehr Himmel, da kannst du dann gerne nachschauen. Jetzt gibt es einfach zu Jesaja da einen Blogartikel und da veröffentliche ich dann jede neue Folge mit den Bibelstellen oder anderen Links, wenn es welche gibt. Meistens sind es nur die Bibelstellen, die ich da verlinke oder aufschreibe. Besser gesagt, die verlinke ich ja nicht. Und da verlinke ich dann aber auch diesen Beitrag, wenn du mal Lust hast, dir den durchzulesen, wenn du Motivation brauchst, um dich nicht mehr zu schminken oder weniger zu schminken. Spart auch natürlich viel Geld, das ist auch immer ein ganz schöner Nebeneffekt. Ich selber habe früher immer Mascara benutzt, aber irgendwann, ich glaube schon bevor das Baby geboren wurde, dachte ich, ach, das ist mir abends immer so lässig, das Zeug wieder abzumachen. Ich habe eigentlich eine ziemlich leichte Methode gehabt. Ich habe einfach einen Waschlappen genommen und warmes Wasser und ein bisschen, ich glaube, Rapsöl. Und dann ja, war es auch nicht so wahnsinnig aufwendig. Aber es ist eben ein Schritt mehr, den man machen muss. Und wenn dann das Baby schreit und man will es stillen und man ist dann noch im Badezimmer, dann ist auch eine von solchen Sachen mehr, ist eine zu viel. Und deswegen habe ich dann aufgehört, mich zu schminken und diese Mascara aufzutragen. Und ja, jetzt vermisse ich das überhaupt nicht mehr. Ich mache das ein halbes Jahr nicht mehr und das ist mir ziemlich egal, ich gefalle mir auch so und ich brauche da keine Mascara. Obwohl ich sie auch noch nicht weggeschmissen habe, man weiß ja nie, wenn ich vielleicht mal irgendwann nett essen gehe mit meinem Mann oder so oder mal im Urlaub, vielleicht nehme ich sie dann mit und trage sie mal wieder auf, mal sehen. Ja, und der dritte Punkt, den ich sagen wollte, lebst du so, wie Gott es will, hängst du mehr auf Social Media ab als mit deiner Bibel? Und ich möchte das besonders darauf beziehen, auf gläubige Menschen. Ja, ich weiß, es gibt vielen christlichen Content, auch auf YouTube, auf Instagram, TikTok und so weiter. Aber ich möchte mal zu bedenken geben, dass auch dieser christliche Content nicht das Wort Gottes ist, sondern das ist das Wort irgendwelcher Menschen. Und ja, Menschen kannst du eben nicht vertrauen. Du weißt nicht, ja, welche Autorität sie haben, was dahinter steht, hinter dem, was sie sagen, ob das wirklich alles so richtig ist, was sie sagen. Und da ist auch einfach immer viel Unsinn mit dabei und viele nicht so richtig richtige Dinge. Und warum seine Zeit damit verschwenden mit so Halbwahrheiten oder so Dingen, die vielleicht nicht so hundertprozentig sind, wenn Gottes Wort einfach in Form der Bibel vor uns liegt und da ist und wir sie einfach nur aufschlagen müssen und unseren Hunger, unseren Durst an Gottes Wort, mit Gottes Wort stillen können. Also versuch doch mehr in der Bibel zu lesen, anstatt dein Telefon zu gebrauchen für alles Mögliche. Beim Essen liest doch einfach mal die Sprüche zum Beispiel. Das ist eine super Lektüre, finde ich, beim Essen, weil die sind nicht so lang. Das ist nicht so ein langer Zusammenhang. Jetzt Jesaja würde ich zum Beispiel beim Mittagessen nicht unbedingt lesen. Obwohl, warum nicht, kann man auch machen. Aber Sprüche, finde ich, eignen sich sehr gut. Oder auch ein kürzere Psalm oder sowas. Oder vielleicht auch die Evangelien. Ist auch egal, du könntest theoretisch alles lesen, aber ja, nutze die Zeit, um in Gottes Wort zu sein. Ich glaube, das ist immer etwas, was Gott will, womit wir ihn immer glücklich machen, wenn wir das tun, anstatt ja christlichen irgendwelchen Influencern zu folgen und zu denken, dass wir damit schon unsere Zeit mit Gott sozusagen verbracht haben. Das ist aber nicht so. Sondern, wie gesagt, das sind ja einfach nur Menschen, die vielleicht ihr Bestes geben und die ihm auch wirklich tolle, kluge Sachen sagen, aber dennoch, es ist nicht Gottes Wort. Ja, das war das, was ich sagen wollte. Und ich habe auch selber darüber nachgedacht, ob das, was ich hier mache, ob das wirklich auch Gottes Wille ist und ob es das ist, was ich tun soll, ob ich wirklich dazu berufen bin, das zu tun, ob ich die Autorität habe, das zu tun. Und ich zweifle das sehr an, weil ich ja angefangen habe überhaupt mit Bloggen, das mache ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, und Podcasten für meine, ja, für frugales Glück und schlanke Gedanken. Ich habe mir einfach selber Sachen ausgedacht und ja, habe das dann einfach, als ich gläubig geworden bin, übertragen auf christliche Themen. Und ich habe das gemacht. Ich weiß nicht, ob das wirklich Gottes Wille ist oder ob ich vielleicht einfach mal schweigen sollte und mehr hören sollte. Und ich werde eine kleine Sommerpause machen und diese Pause dafür nutzen, mehr zu lesen, mehr zu hören, nicht zu sprechen, sondern einfach wieder ja zu einem Kind zu werden und Gott zuzuhören, was er mir zu sagen hat in der Schrift. Anstatt immer sofort zu denken, ich muss irgendeinen Output liefern, ich muss Menschen irgendwas erklären, irgendwas sagen, irgendwas erzählen. Das habe ich mir so angewöhnt in den letzten 5, 6 Jahren, aber ich weiß gar nicht, ob das ist, was Gott von mir will. Vielleicht will er etwas ganz anderes und ich will da wirklich achtsam sein und behutsam und nicht Dinge tun, die vielleicht an der falschen Stelle sind oder wären. Deswegen ja eine kleine Sommerpause. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuhören und für deine Zeit. Und ich wünsche dir Gottes Segen, einen gesegneten Sommer. Gott beschütze dich und behüte dich bei allem, was du tust, ob du jetzt irgendwo hinfährst oder ob du zu Hause bleibst, mit wem du auch Zeit verbringst. Verkündige das Wort Gottes, verkündige das Evangelium, sprich mit anderen Leuten davon, erzähl anderen Menschen davon. Behalte das nicht für dich, sondern ja, trage es in die Welt hinaus. Sie braucht es so sehr. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Gute. Deine Marion.
Hört das Wort des Herrn, ihr Wortführer von Sodom. Horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra.
Was soll ich mit euren vielen Schlachtopfern? Spricht der Herr, die Brandopfer von Widdern.
Und das Fett von Mastkälbern habe ich satt und am Blut der Stiere.
Lämmer und Böcke habe ich kein Gefallen.
Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen.
Wer hat von euch verlangt,
dass ihr meine Vorhöfe zertrampelt?
Bringt mir nicht länger nutzlose Gaben.
Räucheropfer,
die mir ein Gräuel sind.
Neumond und Sabbat,
das Ausrufen von Festversammlungen.
Ich ertrage
nicht Frevel und Feier.
Eure Neumonde und Feste
sind mir in der Seele verhasst, sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen.
Wenn ihr eure Hände ausbreitet,
verhülle ich meine Augen vor euch.
Wenn ihr auch noch so viel betet,
ich höre es nicht.
Eure Hände sind voller Blut.
Wascht euch, reinigt euch.
Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen.
Hört auf,
Böses zu tun.
Lernt Gutes zu tun.
Sucht das Recht.
Schreitet ein gegen den Unterdrücker.
Verschafft den Weisen Recht.
Streitet für die Witwen. Bringt mir nicht länger nutzlose Gaben.
Räucheropfer,
die mir ein Gräuel sind.
Neumond und Sabbat.
Das Ausrufen von Festversammlungen.
Ich ertrage
nicht Frevel und Feier.
Eure Neumonde und Feste
sind mir in der Seele verhasst. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde,
sie zu ertragen.